Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Zwei Tage nach den Terroranschlägen in Spanien mit 14 Toten und vielen Verletzten fahndet die Polizei weiter nach Verdächtigen. Noch immer ist unklar, wer den weißen Transporter in Barcelona in die Menschenmenge gelenkt hat. Am Ort des Attentats gedenken die Menschen auch heute der Toten. Die Zahl der Sicherheitskräfte im Land wurde zwar aufgestockt, die zweithöchste Terrorwarnstufe aber nicht weiter angehoben.
Islam ist kein Terrorismus, rufen sie. Und der Schock steht ihnen ins Gesicht geschrieben. Muslime demonstrieren am Vormittag auf der Ramblas. Der Anschlag trifft uns alle, sagen sie. Wir verdanken es den Katalanen, den Spaniern, dass wir hier so gut leben können. Warum haben die das getan? Mir fehlen die Worte. Mehr als 50 Verletzte sind noch im Krankenhaus. Heute stattet ihnen das spanische Königspaar einen Besuch ab. Und am Tatort zeigt Bundesaußenminister Sigmar Gabriel seine Anteilnahme.
Das ist schon eine, sagen wir, unvorstellbare Belastung. Und jetzt müssen wir versuchen, soweit wir es irgendwie können, zu helfen.
12 Mitglieder hatte die Terrorzelle, sagt die katalanische Polizei. Mittlerweile sei die Identität von allen bekannt. Nach 3 von ihnen werde allerdings noch gefahndet. Und in Alcanar, dort, wo in der Nacht vor den Anschlägen ein Wohnhaus explodierte, sollen die Überreste eines Imams gefunden worden sein. Die Polizei bestätigt das zwar nicht, hat aber immerhin sein Wohnhaus durchsucht. Er könnte der Kopf der Gruppe gewesen sein. Nach einer Sondersitzung hat der Innenminister unterdessen beschlossen, die derzeitige Terrorwarnstufe nicht zu erhöhen. Eine unmittelbare Anschlagsgefahr bestehe nicht. Die Regierung sagt, sie tue alles, um Einwohner und Besucher der Stadt zu schützen. Die Präsenz schwer bewaffneter Sicherheitskräfte überall hier im Zentrum von Barcelona zeigt allerdings auch, dass die Zeichen nach wie vor nicht auf Entwarnung stehen.
Einen Tag nach dem Messerangriff im finnischen Turku mit 2 Toten haben die Ermittlungsbehörden erste Erkenntnisse mitgeteilt. Die Polizei geht von einem terroristischen Hintergrund aus. Der mutmaßliche Täter, ein 18-jähriger Marokkaner, sei 2016 nach Finnland gekommen und habe Asyl beantragt. Er und 4 weitere Marokkaner wurden festgenommen. Die Terrormiliz IS beanspruchte die Tat für sich. Auch eine Messerattacke in der russischen Stadt Surgut in Sibirien hat die IS-Terrormiliz für sich reklamiert. Ein Mann hatte dort heute im Zentrum offenbar wahllos Passanten angegriffen und mindestens 7 Menschen verletzt. Er wurde von der Polizei erschossen. Ob der Angriff tatsächlich einen terroristischen Hintergrund hat, ist unklar. Die russischen Behörden gehen nach eigenen Angaben bislang nicht davon aus. Auf Betreiben der Türkei ist der deutsche Schriftsteller Doğan Akhanli während seines Urlaubes in Spanien festgenommen worden. Der türkischstämmige Autor mit deutscher Staatsbürgerschaft werde in Kürze den Justizbehörden überstellt, heißt es. Die Schriftstellervereinigung PEN nennt das Ansinnen der Türkei politisch motiviert. In seinen Werken befasst sich Akhanli unter anderem mit der Verfolgung der Armenier in der Türkei.
Auf der Bühne und in seinen Büchern hat Doğan Akhanli immer wieder den Völkermord an den Armeniern und seine eigene Inhaftierung in der Türkei thematisiert. Am Morgen wurde der deutsche Staatsbürger von der spanischen Polizei in Granada festgenommen, nachdem sich die Türkei mit einem entsprechenden Ersuchen an Interpol gewandt hatte.
Die Türkei möchte Menschen, die ihr nicht genehm sind, zeigen, dass sie nirgendwo sicher sind. Leider geschieht das unter Missbrauch von rechtsstaatlichen Grundsätzen, sodass Interpol als verlängerter Arm des türkischen Regimes verwendet wird.
Welches Vergehen die türkischen Behörden Akhanli vorwerfen, sei völlig unklar, so sein Anwalt kurz vor dem Abflug nach Spanien am frühen Abend. Die Festnahme sorgt in Deutschland parteiübergreifend für Empörung.
Das ist eine neue Stufe der Eskalation. Deshalb glaube ich, dass eine der Antworten sein muss, dass wir der Türkei sagen, weitere und vertiefte Wirtschaftsbeziehungen sind, solange die Türkei sich so verhält, nicht möglich.
Es muss die gesamte polizeiliche Zusammenarbeit und geheimdienstliche Zusammenarbeit mit der Türkei komplett überprüft werden. Denn weiter so kann es da nicht geben.
Die EU dürfe nicht zum Handlanger des Regimes Erdogan werden, heißt es auch in der Union. Jetzt müsse alles dafür getan werden, um Akanli konsularisch angemessen zu betreuen. Der Verhaftete soll nun umgehend nach Madrid überstellt werden. Ob er wie von Ankara gewünscht ausgeliefert wird, haben dann die dortigen Justizbehörden zu entscheiden. Für die Bundesregierung ist die Sache klar. Eine Auslieferung des deutschen Staatsbürgers Dogan Akanli, heißt es hier in Berlin heute Abend, kommt nicht in Betracht.
Beim G20-Gipfel in Hamburg vor rund 6 Wochen war mehr als 30 Journalisten kurzfristig die Akkreditierung für die Berichterstattung entzogen worden, wegen ernsthafter Sicherheitsbedenken. Die Grundlage dafür soll laut dem ARD-Hauptstadtstudio teilweise auf fehlerhaften und rechtswidrigen Daten beruht haben. Dem Studio liegen die Auskünfte vor, die 2 Betroffene jetzt vom Bundeskriminalamt erhalten haben.
Für Florian Boyot gehört es zum Alltag, bei Demonstrationen zwischen den Fronten zu arbeiten, so wie heute in Berlin. Bei einem solchen Anlass war der Fotograf vor 1,5 Jahren wegen Widerstands gegen Polizeibeamte angezeigt worden. Das Verfahren endete mit einem Freispruch wegen erwiesener Unschuld. Doch der Vorgang war längst in der Gewalttäterdatei des BKA gespeichert und blieb auch nach dem Freispruch der einzige Grund, den Fotografen auf die schwarze Liste für den G20-Gipfel zu setzen.
Ich sehe eigentlich gar keinen Grund, warum diese Sache noch in diesen Datendatei steht und warum überhaupt sich schon jemals drin stand.
Auch einem weiteren Fotografen wurde der Zutritt zum Gipfel verwehrt, obwohl er in seinem Leben nur einmal vor 10 Jahren wegen eines Bagatelldelikts verwarnt worden war. Ansonsten enthält die Liste vor allem aber längst geklärte Missverständnisse bei beruflichen Einsätzen. Der frühere Verfassungsrichter Hoffmann Riem kritisiert die Praxis.
Wenn Journalisten als kriminell bezeichnet werden oder gar aus politisch motivierten Kriminalität bezichtigt werden oder als Linksdemonstranten oder dergleichen, dann muss man damit sehr vorsichtig sein. Und wenn es nicht mal irgendeine strafrechtliche Verurteilung in diesem Zusammenhang gegeben hat, dann ist es skandalös, dies noch in den Dateien zu halten.
Der frühere Datenschutzbeauftragte Schaar hält das allerdings für gängige Praxis.
Als Bundesbeauftragter hatte ich die entsprechende Datei geprüft und festgestellt, dass schon vor etlichen Jahren diese Speicherungspraxis den gesetzlichen und auch verfassungsrechtlichen Vorgaben nicht entsprach. Da hat man dann viele Datensätze freiwillig gelöscht.
Auch die amtierende Datenschutzbeauftragte prüft die Speicherpraxis des Bundeskriminalamts inzwischen mit Nachdruck. Denn Experten sind sich einig, was nun ans Licht kommt, ist nur die Spitze eines Eisbergs. Und es sind längst nicht nur Journalisten, die zu Unrecht in den Gewalttäterdateien gespeichert sind.
Ausführliche Hintergründe und Details zum Fall der entzogenen G20-Akkreditierungen finden Sie auch in unserer App. Der frühere Chefstratege im Weißen Haus, Bannon, hat wieder die Leitung des einflussreichen Internetportals Breitbart News übernommen. Der 63-Jährige trat den Posten gestern unmittelbar nach seinem Ausscheiden aus dem Stab von US-Präsident Trump an. Bannon kündigte an, weiterhin gegen Trumps Widersacher zu kämpfen. Mit populistischen und nationalistischen Inhalten hat Breitbart News viele Anhänger in der sogenannten Alt-Right-Bewegung.
Tausende Demonstranten wollen auf Bostons Straßen ein Zeichen gegen Hass und Rassismus setzen. Geht nach Hause, riefen sie den Teilnehmern einer konservativen Kundgebung zu, bei der sich auch rechte Vertreter angekündigt hatten. Nach der Gewalt in Charlottesville war dieses Zusammentreffen mit Sorge erwartet worden. Ich bin hier nach Charlottesville, um gegen weiße Vorherrschaft, Rassismus und all die Dinge zu protestieren, von denen wir dachten, sie seien vorbei und die jetzt leider wieder stattfinden. Das rechte Lager formiert sich um ihn. Der populistische Held Steve Bannon kehrt nach Hause zurück. So vermeldete die erzkonservative Nachrichtenseite Breitbart, dass ihr ehemaliger Leiter wieder die Führung übernimmt. Trumps umstrittener Chefstratege Bannon verlässt das Weiße Haus angeblich auf eigenen Wunsch. Den Krieg für Trump und seine Wahlversprechen wolle er aber weiterführen, so Bannon gegenüber der Nachrichtenseite The Weekly Standard. Dort sagte er: "Jetzt bin ich frei, ich habe die Hände wieder an den Waffen. Ich werde definitiv die Opposition zermalmen." Bannon galt als Stimme des ultrarechten Lagers im Weißen Haus mit Einfluss auf den Präsidenten. Vorher hatte er das Internetportal Breitbart zur Plattform der Alt-Right-Bewegung gemacht, die sich als rechte Alternative zu bisherigen konservativen Gruppen sieht. Sie ist ein breites Sammelbecken für weiße Nationalisten und Rassisten, das auch antisemitische Elemente hat. Alt-Right war auch bei den Ausschreitungen in Charlottesville beteiligt. Beobachter befürchten, dass sich die Ultrarechte nach dem Abgang Bannons weiter radikalisieren könnte. In Boston wurde auch deswegen die Veranstaltung mit massiver Polizeipräsenz abgesichert. In Houston und Dallas soll es heute weitere Demonstrationszüge geben.
Die ehemalige Generalstaatsanwältin Venezuelas Ortega ist offenbar aus Angst vor Verfolgung nach Kolumbien geflohen. Sie war nach scharfer Kritik an Präsident Maduro ihres Amtes enthoben worden. Ortega wirft ihm vor, das Land in eine Diktatur umzubauen. Die neue verfassungsgebende Versammlung in Caracas beschloss unterdessen, das Parlament seiner Aufgaben zu entbinden. Die Opposition sprach von einem Staatsstreich. 12 Staaten in der Region verurteilten den Schritt in einer gemeinsamen Erklärung.
Sturmböen haben in Oberösterreich ein vollbesetztes Festzelt einstürzen lassen. Dabei kamen in der Nacht in St. Johann am Walde 2 Menschen ums Leben. 120 wurden verletzt, viele davon schwer. Verwüstungen richteten Unwetter gestern auch auf einem Festivalgelände am bayerischen Chiemsee an. Dort gab es mindestens 22 Verletzte. Die Veranstaltung wurde abgebrochen. Schäden gab es auch in Baden-Württemberg, Sachsen und Brandenburg.
Borussia Dortmund ist erfolgreich in die 55. Saison der Fußball-Bundesliga gestartet. Die Westfalen gewannen in Wolfsburg mit 3:0 und bescherten ihrem neuen Trainer Peter Bosch ein gelungenes Bundesliga-Debüt.
Borussia Dortmund mit einem ganz starken Bundesliga-Start und dem Comeback des Tages. Weltmeister Mario Götze ist ein halbes Jahr nach seiner Stoffwechselerkrankung zurück auf dem Bundesliga-Platz. Bei der Dortmunder Führung war Götze als Vorlagengeber beteiligt. Torschütze Christian Pulisic. Der US-Amerikaner vertritt den im Streik befindlichen Dembélé, der zum FC Barcelona wechseln möchte, und er tat es sehr gut. Dortmunds neuer Trainer Peter Bosch sah bei seiner Bundesliga-Premiere das schönste Tor dieses Spiels von einem seiner Innenverteidiger. Marc Bartra wollte den Ball genau dort haben, wo er ihn auch hinzauberte. Bartra spielte 14 Jahre lang für den FC Barcelona. Der Kuss auf die Trauerbinde als Ausdruck der Anteilnahme an die Opfer des Terrors in seiner Heimat. Wolfsburg verlor nicht nur das Spiel, sondern auch seinen Mittelfeldspieler Blaschikowski durch Verletzung. Den 0:3 Endstand gegen erschreckend schwache Niedersachsen besorgte der Torschützenkönig der letzten Saison. Hereingabe Pulisic, Tor durch Pierre-Emerick Aubameyang. Alles beginnt so, wie es im Mai endete. Dortmund ist ein möglicher Titelkandidat und Wolfsburg ist das nicht.
Aufsteiger Hannover 96 feiert zum Auftakt einen glücklichen 1:0 Erfolg bei Mainz 05. In der ersten Hälfte war Hannover in Grün gegen engagierte Mainzer ohne jede Chance. Schon beim Kopfball von Bell zu Anfang der Partie hatte Hannover viel Glück und auch in der Folge spielte nur Mainz aggressiv nach vorne. Mehrfach scheiterte jedoch Mutu am glänzend aufgelegten Hannoveraner Kapitän Philipp Czauner. Nach der Pausenansprache von André Breitenreiter änderte sich das Bild. Hannover spielte nicht nur nach vorne, sondern war effektiver und hatte die klareren Torchancen. Zunächst scheiterte Felix Klaus zwar noch an René Adler im Mainzer Tor, aber wenig später erzielte Martin Hanek in der 73. Minute den Siegtreffer zum 1:0. Die Aufsteiger jubelten und alle Bemühungen der Mainzer um den Ausgleich verhinderten leidenschaftlich kämpfende Hannoveraner. So stand am Ende ein etwas schmeichelhafter und überraschender Erfolg von Hannover in Mainz.
Und hier die weiteren Ergebnisse. Hoffenheim-Bremen 1:0, Berlin-Stuttgart 2:0, Hamburg-Augsburg 1:0. Im Spiel Schalke gegen Leipzig steht es kurz vor dem Ende 2:0. Bereits gestern besiegte München Leverkusen mit 3:1. Morgen trifft dann noch Freiburg auf Frankfurt und Mönchengladbach empfängt Köln. Die Lottozahlen. 2, 10, 29, 35, 45, 48, Superzahl 2. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 20. August.
Tiefer Luftdruck sorgt teilweise noch für wechselhaftes Wetter, aber von Südwesten wird es unter Hochdruckeinfluss zunehmend freundlicher. Heute Nacht ist es teils klar, teils wolkig, an den Alpen und an der Küste Schauer, an der See auch Gewitter. Morgen mal Sonne, mal dichte Wolken, vor allem im Norden und Osten gelegentlich Schauer oder kurze Gewitter. Am freundlichsten und weitgehend trocken bleibt es im Südwesten. Heute Nacht in den Mittelgebirgen nur einstellige Werte, sonst 10 bis 14 Grad. Im Bergland morgen teilweise nur 17, in Südbaden immerhin bis 24 Grad. Am Montag im Nordosten ein paar Schauer, zum Teil mit Blitz und Donner, sonst teils Sonne, teils Wolken und meist trocken. In den folgenden Tagen immer sonniger und auch deutlich wärmer. Am Mittwoch sind im südlichen und westlichen Bergland einzelne Hitzegewitter möglich.
Pina Atalay meldet sich um 23.25 Uhr mit diesen Tagesthemen. Erdogans langer Arm, was steckt hinter dem Haftbefehl gegen Doğan Akhanli? Und nach den Terroranschlägen in Spanien, wie Ersthelfer das Geschehen verarbeiten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.